Die erste Frage, die wir in Vorlesung 24 uns anschauen wollen, ist die Frage, wie der neue Ableitungsbegriff, die totale Ableitung, wie die zusammenhängt mit den vorigen schwächeren Begriffen, nämlich Richtungsableitung oder partielle Ableitung. Die Aussage zusammengefasst ist im Satz 18.3 auf der Seite 285 die üblichen Voraussetzungen U Teilmenge von groß X offen, F von U nach Y sei total differenzierbar an einer Stelle A Element U. Nochmal zur Wiederholung, groß X, groß Y, beliebige, endlich dimensionale, reelle Vektorräume, irgendwie normiert. Unter den genannten Voraussetzungen kann man feststellen, für alle Vektoren V aus X sind die Richtungsableitungen, also die Ableitung von F an der Stelle A in Richtung des Vektors V, bildbar, definiert, nochmal in der Mitte von Seite 285 aufgeschrieben, Limes reelle Schrittweite H gegen 0, 1 durch H, F an der Stelle A plus H mal Richtung V minus FA, oder alternativ D nach dt, zurzeit t gleich 0, der Funktion von der reellen veränderlichen t, nämlich f an der Stelle a plus tv. Diese Richtungsableitungen existieren für beliebige Vektoren v aus x und es besteht der Zusammenhang, wie in dem roten Kasten auf der Seite 285 unten ausgeführt, die Richtungsableitung von f in Richtung des Vektors v ist die Anwendung der linearen Abbildung dFA auf den Vektor V. Vielleicht ging dem einen oder anderen das jetzt zu schnell. Der Begriff der Richtungsableitung, wir hatten ihn vorher nur, denke ich, für den Fall definiert, dass F auf dem RN lebt und die Definition, die in der Mitte von Seite 285 steht, ist die gleiche, nur dass jetzt eben der Rn ersetzt wurde durch einen beliebigen endlich dimensionalen Vektorraum. Aber Richtungsableitung nochmal in völliger Analogie zur Ableitung aus der Analysis 1 gebildet. Der Zusammenhang mit der totalen Ableitung steht eben in dem roten Kasten auf der Seite 285 unten. Und das gibt insbesondere auch wieder, das hatten wir zwischendrin mal festgestellt an Beispielen, dass die Zuordnung Vektor geht über in Richtungsableitung in Richtung dieses Vektors, dass diese linear ist und das wird durch die Formel hier wirklich jetzt bewiesen. Denn die linke Seite der Formel ist natürlich eine lineare Abbildung in V. Das ist ja auch gerade die Definition unserer totalen Ableitung. Von daher haben wir die Einordnung jetzt gemacht. Totale Differenzierbarkeit impliziert die Existenz aller Richtungsableitungen. Und wie kann man das einsehen? Beweis, sehr übersichtlich. Wir benutzen die Restgliedarstellung für die totale Differenzierbarkeit. Das war die Bemerkung im Anschluss an die Definition. Da haben wir gesagt, dass die Limes-Beziehung, die in der Definition gefordert wird, auch alternativ mithilfe der Restgliedformel so dargestellt werden kann, wie das auf der Seite 286 in der zweiten Zeile des Beweises nochmal aufgeschrieben ist, nämlich f an der verschobenen Stelle a plus w ist f von a plus lineare Abbildung dfa angewendet auf den Vektor w plus die Länge des Verschiebungsvektors und dann die Restgliedfunktion groß R an der Stelle a plus w. Und die Funktion groß R ist von U nach Y stetig mit dem Wert R von A gleich 0. So, wie beweisen wir jetzt unsere Aussage über die Existenz der Richtungsableitung? Wir nehmen eine Richtung V-Element X und eine reelle Zahl H, die klein sein soll, damit alles nachher in der Menge U drin liegt. Und benutzen die obige Restgliedarstellung mit der Setzung W ist H mal V. Ja, und was man sieht, drittletzte Zeile von Seite 286, da steht der Differenzenquotient jetzt mit Schrittweite H Man darf also durch H dividieren, H ist reell. Davon wird subtrahiert die Auswertung der linearen Abbildung, DFA, Auswertung an der Stelle V. Das ist nach der Restgliederstellung gleich der Länge des Vektors V eben mal die Norm des Restgliedes an der Stelle a plus hv. Wir haben also in der Restgliedformel w ersetzt durch h mal v. Das Restglied geht gegen 0 bei Annäherung an den Punkt a und h mal v geht gegen 0 bei h gegen 0 und damit sieht man insgesamt, der Differenzenquotient geht bei h gegen 0 gegen den Wert der totalen Ableitung auf dem Vektor v. Also, wir haben die Existenz der Richtungsableitung inklusive Formel für die Richtungsableitung als Auswertung der linearen Abbildung auf der entsprechenden Richtung. Das spezialisieren wir jetzt nochmal auf der Seite 287 in unseren üblichen Koordinaten. Nämlich in dem Korollar auf Seite 287 wird der Fall betrachtet. Wir sind jetzt auf einer offenen Teilmenge U im Rn. Und f geht von dieser offenen Teilmenge in einen anderen Raum Rm mit Dimension groß m beliebig. Und wir nehmen weiter an, dass unser f an einer Stelle a Element U total differenzierbar ist. Die erste Aussage: Für alle Koordinaten i gleich 1 bis n, für alle xi, existieren die partiellen Ableitungen df nach dxi an der Stelle a. Und wie in dem Kasten zu ersehen, ist die partielle Ableitung von f nach der i-ten Koordinatenrichtung gleich an der Stelle a gleich dem Wert der linearen Abbildung dfa auf dem i-ten kanonischen Basisvektor. Also ei hat die übliche Bedeutung, der i-te kanonische Basisvektor in Rn. Dann haben wir ganz kurz angesprochen bei den Vorüberlegungen, man könnte ja auch sich die Differenzierbarkeit der Funktion f längs beliebiger Kurven anschauen. Das passiert in dem Teil 2 des Korollars. Da müssen wir uns im Anschluss noch ein bisschen Gedanken machen. Was schauen wir uns an? Gamma ist eine Kurve, also parametrisiert auf einem Intervall minus Delta bis Delta. Stellt man sich klein vor. Die Kurve geht in den Rn zunächst mal. Es soll gelten, Gamma 0 ist a. Und ansonsten soll die Kurve natürlich in U verlaufen. Und wir nehmen weiter an, man hat eine Ableitung der Kurve. Es gibt einen Tangentenvektor zur Zeit t gleich 0. Da man das alles so einrichten kann, gegebenenfalls Delta verkleinern, dass die Kurve Gamma Spur in U hat, ist f Gamma t wohl definiert und stellt sich raus, man kann diese Verknüpfung zur Zeit t gleich 0 ableiten und man hat die Beziehung wie ganz unten auf der Seite 287 festgestellt. Die Zeitableitung der Verknüpfung f Kringel Gamma zur Zeit 0 ist auch wieder, man nehme die lineare Abbildung, die der totalen Ableitung von f im Punkt a entspricht, und wende die an auf den Tangentenvektor der Kurve Gamma im Punkt 0. Die Nummer 1 des Korollars ist klar, denke ich mal. Das ist ein Spezialfall der vorigen Aussage. Da haben wir uns ja ganz allgemein über Richtungsableitungen Gedanken gemacht. Und hier in dem Teil 1 werden die Richtungsableitungen noch spezialisiert. Da sind die kanonischen Basisvektoren die Richtungen. Teil 2, da geht es um die Verknüpfung von f mit der Kurve. Das wird später noch allgemeiner diskutiert im Rahmen der sogenannten Kettenregel, wo es um die totale Differenzierbarkeit von Verkettungen geht. Wir können natürlich warten, dann unser Ergebnis sozusagen zitieren, aber wir gucken uns mal den Beweis an auf der Seite 288, der Aussage Nummer 2 des Korollars. Und gehen wieder auf die Restgliedformel. Nämlich, wir schreiben hin, fx ist fa plus dfa angewendet auf den Vektor x minus a plus Länge von x minus a mal Restglied an der Stelle x. Und f ist stet, r ist stetig in a mit r von a gleich 0. So, und dann können wir für x speziell Gamma t wählen. Gamma t bewegt sich in der Nähe des Punktes A, das heißt, wir bleiben in U für t klein genug, können wir annehmen, und haben dann f Gamma t minus f Gamma 0. Was ist das nach der Formel oben drüber? Das ist dFa, Ableitung, angewendet auf den Vektor Gamma t, minus, anstelle von a schreiben wir Gamma 0, plus der Restgliedanteil Länge Gamma t minus Gamma 0 mal Restglied ausgewertet auf der Kurve. Für t ungleich 0, was wir annehmen können, wenn wir die Ableitung ausrechnen wollen nach der Zeit, gilt der Differenzenquotient von f Kringel Gamma, das heißt f Kringel Gamma ausgewertet in t und in 0, dividiert durch t, ist nach dem, was oben drüber steht, lineare Abbildung dFa angewendet auf den Differenzenquotienten von Gamma plus Differenzenquotient von Gamma, Länge davon, mal Restglied ausgewertet auf Gamma t. So, und was macht die rechte Seite? Die rechte Seite, da ist nur der Term mit dFa interessant. Der zweite Summand verschwindet bei t gegen 0, da das Restglied gegen 0 geht und der Vorfaktor beschränkt bleibt. Bei dFa passiert innen drin das, was man möchte, nämlich Gamma t minus Gamma 0 durch t geht gegen Gamma Strich von 0 bei t gegen 0. Also das Ergebnis in der letzten Zeile ist der Differenzenquotient von f Kringel Gamma an der Stelle 0, der konvergiert bei t gegen 0 gegen dFa, diese lineare Abbildung, angewendet auf den Tangentenvektor von Gamma zur Zeit 0. Das war das, was behauptet wurde. So, die Frage war, die haben wir damals nicht beantwortet, als wir uns über die Ableitung Gedanken gemacht haben, könnte man die Ableitung Längskurven auch als Konzept nehmen für einen Ableitungsbegriff, den man sozusagen alternativ nehmen kann, der mehr leistet als partielle Ableitung. Das ist die Bemerkung, dass sich die Feststellung Nummer 2 umkehren lässt in einer gewissen Weise. Was ist damit gemeint? Wir nehmen mal an, dass unser f auf dem Rn, zumindest auf einer offenen Teilmenge, erklärt ist, die wieder u heißt, Werte hat in Rm. Und dieses f soll an einer Stelle a in u längs jeder differenzierbaren Kurve, Gamma, wie bisher auch, differenzierbar sein. Das heißt, wir verlangen, wie rot eingerahmt, dass die Ableitung d nach dt zur Zeit 0 von f Gamma t existiert, egal wie die Kurve Gamma gewählt wird, solange die Kurve Gamma so beschaffen ist, wie es oben drüber steht. Die zweite Forderung, die bisher noch nicht ins Spiel gekommen ist, beziehungsweise bei unserer Vorüberlegung überhaupt nicht im Raum stand, wir verlangen zusätzlich, dass die Abbildung, die einen Vektor nimmt, einen Vektor v, und sozusagen die Richtungsableitung ausrechnet, das bedeutet die Ableitung längs der speziellen Kurve a plus tv, dass diese Zuordnung noch linear ausfällt. Wenn man beides fordert, einmal die Existenz aller Ableitungen auf Kurven und die Linearität in der Bildung der Richtungsableitung, Linearität im Vektor v, dann kann man zeigen, dass das f tatsächlich total differenzierbar ist und dass der übliche Zusammenhang besteht. Also dass totale Ableitung in A angewendet auf den Vektor v, das ist, was man bei der Richtungsableitung in Richtung des Vektors v bekommt. Nur, was man natürlich auch direkt sieht, wenn man diese Definition gewählt hätte, dann ist die natürlich äußerst unpraktisch. Differenzierbarkeit längs jeder Kurve als erste Forderung, zweite Forderung, Linearität der Richtungsableitung bezüglich der Richtung. Also ich denke, dann ist unser Kriterium zwar abstrakter, aber gleichzeitig auch viel praktikabler, weil man eben in Termen argumentiert, die man kennt. Übliche Limes-Definition in metrischen oder normierten Räumen. Den Beweis lassen wir mal offen. Wir nehmen das als Bemerkung zur Kenntnis. Wann kann man entscheiden oder wie kann man entscheiden, ob eine Abbildung total differenzierbar ist? Bis jetzt haben wir nur die Definition und auf Seite 290 wird mal ein erstes Kriterium fixiert. Satz 18.4, was steht da? Wir haben die RN-Situation. U ist eine offene Menge in RN und f von U nach RM sei auf der Menge U einmal stetig partiell differenzierbar. Das heißt, wir können alle partiellen Ableitungen df dx1 bis df nach dxn ausrechnen und gleichzeitig kriegen wir auch raus, dass diese Ableitungsfunktionen stetig sind. Dann lässt sich sagen, die Funktion f ist an jeder Stelle a-Element u auch total differenzierbar. Mit anderen Worten, es ist doch nicht so kompliziert, wie man denkt. Die Welten liegen nicht so weit auseinander. Man kann in dem einschlägigen Fall Rn als Definitionsraum, Rm als Bildraum doch wieder mit partiellen Ableitungen argumentieren. Das heißt, man guckt sich an, rechnet die aus, schaut nochmal hin, sieht, die sind stetig und weiß dann, die totale Ableitung existiert. Natürlich muss man erst den Satz beweisen. Aber so ist die Philosophie. Und die Bemerkung Nummer 1, man kann die Voraussetzungen noch abschwächen. Das heißt, man muss nicht unbedingt so starke Forderungen stellen wie im Satz. Es reicht, wenn die partiellen Ableitungen auf einer Umgebung von A existieren und in dem betreffenden Punkt A stetig sind. Dann kann man sogar total differenzieren. An der Stelle A zumindest. Der Satz sagt etwas mehr unter stärkeren Voraussetzungen, aber wenn man sich wirklich nur für die totale Differenzierbarkeit an einer Stelle interessiert, dann muss man wissen, dass man in der Umgebung von A partiell differenzieren kann in alle Richtungen und dass die partiellen Ableitungen im Punkt A stetig sind. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung vor dem Beweis. Wenn wir schon mal in der Situation sind, Definitionsraum ist ein Rn, Bildraum ist ein Rm, und wir wissen totale Differenzierbarkeit von f in A, dann ist dfA eine lineare Abbildung von Rn in den Rm. In diesen beiden Räumen haben wir kanonische Basen und das bedeutet, wir können eigentlich unsere lineare Abbildung jetzt bezüglich der kanonischen Basen repräsentieren durch eine entsprechende Matrix. Und wie man die Matrix ermittelt, das ist klar nach linearer Algebra. Auf der Seite 291 in der Mitte steht, man nehme irgendeinen Vektor in Rn und schreibe den in der üblichen Weise Summe Vi, Ei, i gleich 1 bis n. Über die kanonische Basis E1 bis En von Rn. Was ist der Wert von dfA auf dem Vektor V? Ja, dfA ist linear. Das heißt, das Ergebnis Summe I gleich 1 bis n, Komponenten von Vi, mal ja, die partiellen Ableitungen von f nach der i-Koordinatenrichtung an der Stelle a. Und das heißt weiter konkret, wir haben die Matrix ermittelt. Die steht auf der Seite 292 oben. Man muss sich einigen, was man wo einträgt. Auf der Seite 292 oben ist es so, in der ersten Zeile stehen die Ableitungen der ersten Komponentenfunktion, die Richtungsableitungen, also d1 f1 bis hin zu dn f1. In der letzten Zeile, der mten Zeile dieser Matrix, stehen die Richtungsableitungen der mten Komponente von f. Das heißt, unsere Matrix, die hat m Zeilen und, wie man zählt, n Spalten. Alles ist auszuwerten an der Stelle a. Diese Matrix repräsentiert die totale Ableitung bezüglich der gewählten Basen. Kanonischen Basen in Rn und Rm. Und man schreibt für diese Matrix Jf von A, und nennt diese Matrix die Jacobi-Matrix von F in A. Oft identifiziert man Jacobi-Matrix und totale Ableitung, ähnlich wie in der linearen Algebra, wo man auch Matrizen mit der entsprechenden linearen Abbildung gleichsetzt, wenn man was möglich ist, wenn man sich auf Basen vorher einigt. Und der Zusammenhang zwischen Matrix und linearer Abbildung steht auf der Seite 292 in der Mitte. Die lineare Abbildung DFA wird auf den Vektor V angewendet. So, was macht man? Man nimmt die Jacobi-Matrix und wendet die in der üblichen Weise auf den Spaltenvektor V an. Gut, gehen wir über zum Beweis. Beweis unserer Aussage, dass wir die totale Differenzierbarkeit aus dem Wohlverhalten der partiellen Ableitungen rekonstruieren können. Die erste Bemerkung sollten Sie sich selbst mal überlegen am Anfang des Beweises. Man kann ohne Einschränkung annehmen, dass unsere Funktion f reellwertig ist. Da steht ein Verweis auf den Satz, da können Sie später nachschauen, aber Sie können auch selbst die Definition benutzen und sich überlegen, es macht nichts aus, ob f reellwertig ist oder vektorwertig, man schaut sich einfach dann die Komponenten an. Dann fixieren wir einen Punkt A aus U und nach dem Satz 18,3 und dem Korollar dazu, da kommt eigentlich nur ein Kandidat für die totale Ableitung in Frage, nämlich die lineare Abbildung, die auf der Seite 293 oben steht. Die nennen wir jetzt mal klein l. DFA dürfen wir noch nicht schreiben. Wir wissen ja gar nicht, ob wir differenzieren können. Das soll ja gerade erst gezeigt werden. Der einzige Kandidat, der in Frage kommt für die totale Ableitung, ist die lineare Abbildung L, die oben steht, auf der Seite 293 in Vektor V aus dem Rn wird überführt in die Summe I gleich 1 bis N, ite Komponente von V mal ite partielle Ableitung von F an der Stelle A. So, dann wird technisch argumentiert, man führt Hilfsvektoren ein bei gegebenem Vektor V, das heißt V oben J in Klammern sind sozusagen schrittweise die Anteile von V. Der letzte Vektor Vn ist dann V selbst, V0 ist der Nullvektor, so wird es definiert. Und was man macht in der Mitte von Seite 293, es führt keinen Weg dran vorbei, sich die Differenz fa plus v minus fa anzuschauen, wann immer man differenzieren will. Und diese Differenz, die haben wir jetzt sozusagen in Schritte aufgespalten, Summe j gleich 1 bis n, eckige Klammer fa plus Vektor v oben in Klammern j minus fa oben in Klammern vj minus 1. Also wir machen Zwischenschritte und die Zwischenschritte sind so, dass man sich sozusagen in eine Koordinatenrichtung jeweils verändert. Die nächste Rechnung, wo die Abkürzung, die Hilfsfunktion phi unten j eingeführt wird, Funktion von einer reellen Veränderlichen, die können Sie sich selbst in Ruhe mal anschauen. Die Essenz dieser Hilfsrechnung, die eckige Klammer, die in der Mitte von Seite 293 auftaucht, die lässt sich jetzt schreiben als Differenz der Werte phi j an der Stelle 1 und phi j an der Stelle 0. Und das wiederum, Mittelwertsatz, ist die Ableitung von phi j an der Stelle Theta j zwischen 0 und 1. Das ist der Grund, warum man die eckigen Klammern, diese Schritte eingeführt hat, die Hilfsfunktionen phi j, die sind jetzt nämlich in der Analysis 1 beheimatet. Die können wir differenzieren nach t und wir können den Mittelwertsatz anwenden. Die eckige Klammer, die in der Mitte von Seite 293 gestanden hat, ist genau so, dass wir in der Mittelwertsituation, in der Situation des Mittelwertsatzes sind. Und noch eine Nebenbemerkung, die ist geklammert auf der Seite 293 unten. Wir dürfen den Mittelwertsatz anwenden, weil wir reellwertige Funktionen f uns anschauen. Mit anderen Worten, phi j ist eine reellwertige Funktion. Wenn phi j verschiedene Komponenten hätte, dann könnten wir nicht mit dem Mittelwertsatz argumentieren. da wir dann für jede Komponente eine andere Zwischenstelle bekämen. Also hier spielt schon eine Rolle, dass F reellwertig ist, weil die letzte Zeile sonst nicht klar ist. Also haben wir die eckige Klammer in der Darstellung von FA plus V minus FA ersetzt durch die Ableitung phi J' an der Zwischenstelle. Und ja, jetzt rechnet man auf der Seite 294 aus, wie sieht die Ableitung von phi J eigentlich aus? Wie kann man das ausdrücken? Und nehmen Sie die Definition von phi J auf der Seite 293 und benutzen einfach die Kettenregel für Funktionen von R nach R. Warum? Ja, Sie verketten innen drin mit der Funktion a plus tvj minus a plus vj minus 1 plus tvj ej und können das nach t natürlich differenzieren. Das ergibt den Faktor vj. Der kommt raus. Und nachdifferenzieren, benutzen der Definition der partiellen Ableitung. Wo steht das t? Das steht vor dem j, dem kanonischen Basisvektor. Das heißt, Sie bilden die partielle Ableitung von f nach der Variablen xj, Seite 294 oben, das erste Gleichheitszeichen, setzen die entsprechende Stelle ein und bekommen durch die innere Ableitung nach t noch den Faktor vj. Also an der Stelle sollten Sie wirklich auch nochmal genau hinschauen, dass wirklich nur das aus der Analysis 1 benutzt wird, was man Kettenregel nennt, und ansonsten die Formulierung der partiellen Ableitung auch als Ableitung von Funktionen einer reellen Veränderlichen, wenn man die anderen Variablen einfriert. Also das Gleichheitszeichen ist von Bedeutung, weil diese Umformung, die wir jetzt von der eckigen Klammer in der umseitigen Summe da gemacht haben, die wird natürlich jetzt eingesetzt. Das passiert in der Mitte von Seite 294. Da geht's los mit 1 durch Länge von v. Dann im Betragszeichen steht f von a plus v minus fa. Und davon ziehen wir jetzt den Kandidaten für die Ableitung angewendet auf den Vektor v ab. Nämlich das kleine l angewendet auf den Vektor v, setzen unsere Rechnungsergebnisse ein und sehen, das ist gleich 1 durch die Länge von v. Und dann machen wir die Ersetzung, die unsere Umformung von Seite 293 bis Seite 294 oben ergeben hat. Und sehen, dass jetzt in der Norm oder im Betrag die Summe j gleich 1 bis n steht. Vj wird ausgeklammert. Und in der geschweiften Klammer steht dann der Ausdruck, den wir vorher mit dem Mittelwertsatz ermittelt haben. Und davon wird noch abgezogen die partielle Ableitung von f an der Stelle a nach der Variablen j. So, und was sieht man? Man sieht, der Faktor vj, der kann sozusagen eliminiert werden. Das heißt, man bringt 1 durch die Norm von v rein, dividiert vj durch die Norm von v, benutzt die Dreiecksungleichung für die Summe und bekommt in der drittletzten Zeile von Seite 294 das Endergebnis 1 durch die Länge von v, fa plus v minus fa minus Kandidat für die Ableitung angewendet auf v. Das ist insgesamt kleiner oder gleich. Summe j gleich 1 bis n und dann die Normen oder Beträge der geschweiften Klammer oben drüber. Vj dividiert durch die Norm von v wird einfach durch 1 nach oben abgeschätzt. So, was bleibt übrig? Wir setzen voraus, jetzt brauchen wir unsere Voraussetzung mal, dass df nach dxj stetig ist in a. Mit anderen Worten, die geschweiften Klammern, die da auftauchen, die sind betragsmäßig allesamt kleiner als ein Epsilon durch n. Das n, die Division durch n hat wieder nur technische Gründe, da wir n Summanden haben. Wenn immer v genügend klein ist, also in der richtigen Reihenfolge, man gebe sich ein Epsilon vor, benutze die Stetigkeit von df nach dxj in a, weiß also, dass Differenzen von partiellen Ableitungen entsprechend kleiner sind dem Betrage nach oder der Norm nach als Epsilon, wenn der Punkt, den man sich da anguckt, höchstens Abstand kleiner Delta hat, höchstens Abstand Delta hat zum Punkt A. Und der Abstand zum Punkt A wird hier gemessen durch die Länge des Vektors V. Wenn also V Norm kleiner oder kleiner gleich Delta ist, dann kann man erreichen, die Normen der geschweiften Klammern sind kleiner gleich Epsilon durch n. Wir haben n geschweifte Klammer, also insgesamt ist gezeigt, dass die Abweichung Differenzenquotient von f sozusagen an der Stelle a zum Kandidaten für die lineare Abbildung, das Ganze vernünftig hingeschrieben, wie in der Mitte von Seite 294, diese Zeile insgesamt kleiner ist als Epsilon, wenn man Vektoren v der Länge kleiner gleich Delta einsetzt. Und damit ist dann gezeigt, dass das entsprechende Wohlverhalten der partiellen Ableitungen die totale Differenzierbarkeit von f an der entsprechenden Stelle impliziert. Zum Schluss schauen wir uns noch ein paar spezielle Ableitungsoperatoren an. Da muss f nicht unbedingt total differenzierbar sein. Es geht eigentlich mehr um die Vergabe von Namen. Seite 295 oben, der erste Operator, der eingeführt wird, der Gradientenoperator. Den kann man bilden für Funktionen f, die auf dem Rn oder einer offenen Teilmenge davon definiert sind und reelle Werte haben. Der Gradient von f an der Stelle a, das auf dem Kopf stehende Dreieck, ist der folgende Vektor aus dem Rn. Man rechnet einfach alle Koordinatenableitungen aus, alle partiellen Ableitungen und setzt den Punkt a ein. Natürlich geht das nur. Diese Bildung ist nur dann möglich, das wird implizit vorausgesetzt bei der Schreibweise, wenn man alle partiellen Ableitungen, die da vorkommen, auch wirklich bilden kann. Der Zusammenhang zwischen totaler Ableitung und dem Gradienten von f, den haben wir früher schon mal festgestellt. Wenn Sie zurückblättern nach der Definition der totalen Ableitung, haben wir uns den Spezialfall angeguckt, einer reellwertigen Funktion, die auf dem Rn erklärt ist. Und haben dann gesehen, dass man die totale Ableitung durch einen Vektor repräsentieren kann. Genau das ist hier auf der Seite 295 unten nochmal rot eingerahmt. Nämlich, wenn unser f an der Stelle a, die man da diskutiert, total differenzierbar ist, dann ist die totale Ableitung angewendet auf den Vektor v links, also die lineare Abbildung von Rn nach R, die wird erzeugt durch den Gradienten von f in a im Sinne von, sie ist diese lineare Abbildung, ist das Skalarprodukt, das Rn-Skalarprodukt des Gradienten mit dem Vektor v. Also das ist sozusagen die Bedeutung des Gradienten im mathematischen Sinne. Er repräsentiert die totale Ableitung in dem Spezialfall von reellwertigen Funktionen, die auf dem Rn oder einer Teilmenge davon erklärt sind. Der nächste Operator, Seite 295 unten, die Nummer 2, der Operator namens Divergenz. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Auf Seite 296, da haben wir sozusagen ein Vektorfeld. Das große f, das ist auf dem Rn erklärt, auf der offenen Teilmenge U und hat Werte auch wieder im Rn. Man spricht kurz von einem Vektorfeld auf dem Rn. Die Anzahl der Komponenten muss gleich der Anzahl der Variablen sein. Die Divergenz von Groß F an der Stelle a ist die Summe i gleich 1 bis n. Und dann leitet man die i-te Komponentenfunktion von f, also f oben i, entsprechend nach der i-ten Variablen xi ab und macht das an der Stelle a. Natürlich geht das nur dann, wenn man die rechte Seite hinschreiben kann. Also Groß F sollte zumindest in a in alle Richtungen partiell differenzierbar sein. Als Merkregel oder formale Regel kann man sich einprägen, die Divergenz von dem Vektorfeld F bedeutet, man bilde einfach formal das Skalarprodukt Gradient mit dem Vektorfeld, wobei die Skalarproduktbildung nicht so ganz ernst zu nehmen ist. Das bedeutet, ist die Abkürzung für die Formel, die oben drüber steht. Beispiel, was ist ein Vektorfeld auf Rn? Ja, x geht über in x selbst. Die Divergenz davon, was haben Sie zu tun? Sie haben xi nach xi zu differenzieren, ergibt 1. Das ist summieren, also die Divergenz von dem Vektorfeld klein x. Das ist gerade die Dimension des Rn, auf dem man sich bewegt. Wie ist der Zusammenhang zwischen totaler Differenzierbarkeit und der Divergenz im Punkt A? Das ist jetzt wieder eine leichte Beobachtung. Die Divergenz von Groß F in A ist offensichtlich die Spur der Jacobi-Matrix von F in A. Und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Jacobi-Matrix, die kann man natürlich auch hinschreiben, wenn nur partielle Ableitungen existieren. Und das finden Sie als Notation in dem einen oder anderen Buch über diesen Gegenstand. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen restriktiver gewesen. Wir haben die Jacobi-Matrix nur definiert für den Fall, dass man die totale Ableitung hat und dass sozusagen die Jacobi-Matrix diese totale Ableitung bei entsprechender Basiswahl repräsentiert. Formal hinschreibbar ist die Jacobi-Matrix natürlich auch dann, wenn man nur partielle Ableitungen zur Verfügung hat. Also da muss man immer gucken, was gerade gemeint ist, wenn der Begriff Jacobi-Matrix fällt. Auf Seite 297 steht noch ein anderer Operator, der in der Physik eine Rolle spielt, die sogenannte Rotation eines Vektorfeldes. Jetzt sind wir sogar auf dem R3. Das heißt, das große F ist ein Vektorfeld auf einer offenen Teilmenge U des R3, geht also von U auch in den R3. Und wir nehmen an, dass man das große F partiell differenzieren kann. Und die Rotation von Groß F auf der Seite 297 in der Mitte definiert, ist ein neues Vektorfeld. Was macht man? Als erste Komponente von diesem neuen Vektorfeld macht man die Differenz von partiellen Ableitungen, wo der Index 1 nicht vorkommt. Die zweite Komponente der Rotation ist die entsprechende Kombination der partiellen Ableitungen und Komponenten, wo die 2 nicht vorkommt. Und an der dritten Stelle ist es analog. Wenn man sich das nicht merken kann, formal die Rotation von F, das ist der Gradientenoperator Kreuz Vektorprodukt mit dem Vektorfeld F. Wenn Sie da formal ausrechnen, was das gibt, dann kommen Sie genau in der Definitionsgleichung der Rotation von F an. Nachrechnen kann man folgende Aussagen. Die Nummer A auf der Seite 297 unten. Machen Sie es einfach mal. Wenn man eine skalare Funktion nimmt auf dem R3 oder zumindest der offenen Teilmenge U, ein kleines f, wenn man das kleine f zweimal stetig partiell differenzieren kann, dann ist die Rotation des Gradientenfeldes immer 0. Die Voraussetzung zweimal stetig differenzierbar, partiell, ist ein bisschen stark, aber dann ist man auf der sicheren Seite und bekommt in jedem Fall die rot aufgeschriebene Gleichung auf Seite 297 ganz unten. Das ist die erste Feststellung. Der Grund, dass man auf der sicheren Seite ist, steht auf der Seite 298, das Lemma von Schwarz. Man darf eben unter der gemachten Annahme vertauschen. Das Lemma von Schwarz, da stand auch noch allgemeinere Aussagen drin unter schwächeren Voraussetzungen. Aber so wie der Punkt A auf der Seite 297 unten formuliert ist, hat man jedenfalls kein Problem mit der Reihenfolge. Eine andere Frage, die sie in dem Zusammenhang stellt, hier steht auf der Seite 297, Rotation von Gradienten ist 0. Die Frage, die man stellen kann, gegeben ein Vektorfeld Groß F von U nach R3, U wieder offen in R3, falls dieses Feld rotationsfrei ist, wie es Gradientenfelder sind, gibt es dann ein kleines f, sodass das große f ein Gradientenfeld ist von dem kleinen f. Das ist die Frage, ob ein Vektorfeld groß F ein Potential hat. Und die Antwort ist ja, wenn das Gebiet, die Menge U, auf der man arbeitet, einigermaßen vernünftig ist, zum Beispiel eine Kugel oder eine konvexe offene Menge, dann kann man sich überlegen, dass aus Rotation 0 von dem Vektorfeld groß F folgt, es gibt ein kleines F, sodass groß F der Gradient von dem kleinen F ist. Und wenn U nicht so schön ist, wenn man zum Beispiel für U eine Kugel nimmt, aus der man den Mittelpunkt entfernt hat, dann ist die Antwort im Allgemeinen nein. Das sind Fragen, mit denen wir uns später noch in der einen oder anderen Form beschäftigen werden. Beispiel 2 oder Bemerkung 2, Seite 298, das Beispiel B. Wir nehmen ein großes F, ein Vektorfeld von U nach R3, U wieder offen in R3. Das große F sei zweimal stetig partiell differenzierbar, da kann man alles ausrechnen, beliebig die partiellen Ableitungen vertauschen. Und die Feststellung, die letzte Gleichung auf Seite 298, die Divergenz einer Rotation von Groß F hier ist immer 0. Also Rotationsfelder sind divergenzfrei. Dann noch ein viertes Beispiel, ein Differentialoperator, wie man sagt, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der sogenannte Laplace-Operator. Was gucken wir uns an? Wir nehmen zweimal partiell differenzierbares F von der offenen Menge U in der N, jetzt reellwertig. Und meinetwegen nehmen wir auch an, dass F ist zweimal stetig partiell differenzierbar und definieren den Laplace-Operator von F, also dieses Dreieck angewendet auf F, per Definition, man berechnet zunächst den Gradienten von F und von diesem Vektorfeld die Divergenz. Und wenn Sie das machen, dann ist das die Summe i gleich 1 bis n, dann die Summe d2f nach dxi Quadrat. Das Ergebnis heißt Laplace-Operator angewendet auf f. Dann stehen zwei Beispiele von Funktionen da auf dem Rn ohne 0 für n größer gleich 3. Nehmen wir mal die Funktion euklidische Länge von x hoch 2 minus n und zeige, diese Funktion erfüllt Laplace identisch 0. Und auf der Ebene, also R2, Nullpunkt entfernt, erfüllt das die Funktion Logarithmus von Norm x. X hier jeweils euklidische Norm. Zum Schluss noch ein Ausblick, der eigentlich keiner ist, weil man so weit noch nicht gucken kann. Wir haben uns mit gewöhnlichen Differentialgleichungen beschäftigt. Meinetwegen explizite gewöhnliche Differentialgleichung der Ordnung 2. Links stand y2' soll irgendwas sein. So, und das y2' ersetzen wir jetzt in höheren Dimensionen durch Laplace von einer Funktion u, klein u, gleich 0 oder irgendeine andere gegebene Funktion. Und wir suchen ein u auf dem Abschluss von der offenen Menge u, das im Innern, also auf u selbst, u wie immer offen, zweimal stetig differenzierbar ist, dort die Gleichung Laplace u identisch 0 erfüllt. Und meinetwegen auf dem Rand von Groß U noch mit einer fixierten Funktion übereinstimmt, was sozusagen in der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichung der Vorgabe von Startwerten für die Funktion selbst und ihrer Ableitung entsprechen würde. Und was Sie hier sehen, das ist so der Prototyp, der Modellfall der allereinfachsten partiellen Differentialgleichung, Laplace U identisch 0, ist eine Relation, die zwischen den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung bestehen muss. Also eine partielle Differentialgleichung, die Ordnung ist 2. Und was man eben finden möchte, eine Funktion, die diese Gleichung erfüllt und gleichzeitig noch gewisse Randbedingungen auf dem Rand des Bereiches Groß U. Das ist sozusagen der Übergang von den gewöhnlichen Differentialgleichungen in die Theorie der partiellen Differentialgleichungen, wobei die Theorie der partiellen Differentialgleichungen viel, viel umfänglicher ist und viel weniger systematisch als wie die Betrachtung gewöhnlicher Differentialgleichungen.